Tauchplätze und mehr.
Hallo Manu.
Hallo Reggie und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Dieses Mal sind wir wieder mit einem Kanaren-Special unterwegs und zwar auf Gran Canaria.
So ist es. Ich würde sagen, die Insel, auf die ich mich am meisten gefreut habe.
Ja, das glaube ich. Da waren wir auch am meisten unterwegs und man kann auch wahnsinnig viel dazu erzählen. Und deswegen machen wir gleich zwei Episoden draus.
Genau, also Gran Canaria, zum einen, wir waren sehr, sehr viel dort tauchen und können deswegen auch viel drüber reden. Wir haben festgestellt, das ist zu viel für eine Folge, deswegen machen wir einfach zwei. Also Teil 1 und Teil 2, den Norden und den Süden, ist so ganz grob in der Mitte geteilt. Weil nämlich auch Kanarenurlauber, also Gran Canaria-Urlauber, entscheiden sich meist entweder für den Norden oder für den Süden.
Stimmt.
Und deswegen machen wir es einfach genauso.
Genau, wir halten uns an diese Trennung und starten jetzt mit dem Norden los.
So ist es.
Also willkommen im Gran Canaria Norden.
Genau. Was heißt denn eigentlich Norden? Vielleicht kurz zur Erklärung. Also die Inselhauptstadt Las Palmas liegt ja im Nordosten. Das ist halt da, wo man, wenn man jetzt nicht irgendwie in den, bei der Bettenburg im Süden gesagt, das kommt dann in Teil 2, dann ist man wahrscheinlich meistens in Las Palmas oder ganz im Norden in Agaete. So, das ist so, da reihen wir den Norden ungefähr grob ein.
Also man kann es auch geografisch betrachten. Die Insel ist ja quasi ein Kreis und man zieht einfach in der Mitte einen Strich durch.
So geht's auch.
Ja.
Und dann der Nordteil.
Genau.
Aber du willst bestimmt erstmal was zur Insel selber sagen.
Genau, nur ein paar allgemeine Fakten, ganz grob. Sie ist die drittgrößte Insel der Kanaren.
Oha.
Ich dachte immer die zweitgrößte.
Ich dachte auch die zweitgrößte.
Ich war total überrascht.
Wie ist denn die zweitgrößte?
Die zweitgrößte ist, also ehrlicherweise weiß ich es nicht, aber Teneriffa und Fuerteventura sind größer. Und Fuerteventura wahrscheinlich, weil es so lang ist, ist irgendwie flächenmäßig.
Aber wir hatten
größer.
Ja Fuerteventura schon als Teil. Haben wir da nicht gesagt, dass es die?
Spannend. Ich weiß es nicht.
Ich dachte, das wäre die zweitgrößte.
Wir müssten nochmal reinhören.
Ja.
Egal, wir gehen da einfach schnell drüber. Sie ist aber allerdings, was die Einwohneranzahl geht, die zweitgrößte. Also dort wohnen 850.000 Einwohner, ungefähr. Und ungefähr die Hälfte lebt auch tatsächlich in der Stadt in Las Palmas. Also wahnsinnig wild verteilt. Weil ja auch entsprechend Las Palmas, Gran Canaria selbst, sehr zerfurcht ist und in der Mitte einmal hochgeht auf diese 1956 Meter. Und der höchste Punkt ist der Pico de las Nieves, aber eigentlich ist es Morro de Aguareda. Das heißt, es ist der Felsen, wenn man hochfährt. Man kann tatsächlich hochfahren auf dem Gipfel. Es ist keine Schande, kann man wirklich machen.
Da ist aber auch so eine Militärbasis da oben.
Genau, das ist eine Militärbasis. Und da, wo man dann selbst noch weiter hochgehen kann, da ist noch so ein kleiner Weg ausgeschildert, da dahinter, der letzte Felsen, das ist der höchste Punkt. Der ist nämlich noch irgendwie 1-2 Meter höher. Genau, also ungefähr 2000 Meter hoch. Und eigentlich in zwei komplett unterschiedliche Klimazonen auch geteilt. Zur geografischen Einordnung vielleicht noch ganz kurz. Also es liegt 210 Kilometer westlich von Afrika, auf Höhe von Südmarokko, was es also geografisch zu Afrika macht. Und nur, okay, streichen wir das nur, und politisch Spanien.
Genau, wie alle Kanareninseln.
Genau, wie alle Kanareninseln. Gehört zu Spanien und deswegen auch zur EU. Und deswegen ist auch das Reisen dorthin relativ unkompliziert für Menschen aus der Europäischen Union.
Ich glaube, es gibt keinen klassischen Urlaubsflughafen in Deutschland, der nicht nach Gran Canaria fliegt.
Das würde ich so auch sagen, genau.
Also ja. Ich glaube, Gran Canaria neben Teneriffa und Fuerte und Lanzarote ist, glaube ich, am einfachsten zu erreichen. Also wenn man jetzt mit La Palma und El Hierro, das ist ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, Gran Canaria, man kommt von überall dahin.
Der Grund ist auch, wenn man schon bei erster, also größter, drittgrößter, zweitgrößter ist, Las Palmas ist tatsächlich die größte Stadt der Kanaren.
Ist auch die Hauptstadt der Kanaren.
Genau, die Hauptstadt der Kanaren und auch entsprechend gut angebunden. Ob das jetzt mit dem Flieger ist oder auch mit dem großen Hafen, was die Warenverbindungen angeht.
Die Kreuzfahrer.
Genau, und Kreuzfahrer, nicht nur Waren, auch Menschen werden rumtransportiert. Ist es auch ein großer Umschlagplatz tatsächlich, was den Seeweg angeht. So, das mal zu den allgemeinen Fakten, dass man es ein bisschen einordnen kann.
Wir gehen ja im zweiten Teil auf den Süden ein, aber kurz, wo sind die Unterschiede? Also es ist, Gran Canaria generell ist warm und sonnig. Aber in der Regel ist in Las Palmas ist immer so 2-3 Grad kühler, ein bisschen mehr Wind, ein paar mehr Wolken und deswegen halt einfach nicht so heiß wie im Süden.
Ja.
Wenn man jetzt wirklich reinen Strandurlaub machen möchte, ist der Süden besser. Wenn man jetzt sagt, nee, eigentlich möchte ich, brauche ich das nicht, diesen reinen Strand, dann würde ich immer den Norden und Las Palmas empfehlen.
Und es ist alles erreichbar. Das heißt, wenn man sich selbst, wenn man da hinfährt, für Hotels, Unterkünfte in der jeweiligen Region entscheidet, kann man trotzdem immer mit ungefähr einer Stunde, anderthalb fahren, egal wohin kommen, wo man hin muss.
Genau. Also man kommt, wenn man einmal im Kreis um die Insel fährt, dann braucht man so 2-2,5 Stunden. Dementsprechend braucht man vom Norden des Palmas bis Puerto de Mogán, quasi den Südpunkt, Stunde 10 ist man da. Also ist jetzt auch nicht völlig aus der Welt.
Genau, also ist alles erreichbar, deswegen kann man sich eigentlich gar nicht falsch entscheiden, so gesehen. Also wenn man ein bisschen Fahren einrechnet im Urlaub bzw. im Tauchurlaub. Zum Klima hast du schon was gesagt, du hast einen Finger gehoben.
Okay. Ich habe einen Finger gehoben, genau. Für die jetzt nicht nur tauchen wollen, sondern auch wandern möchten, ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben ja noch einen zweiten Podcast, Gipfelbuch.
Sehr guter Einwand.
Genau, das Gipfelbuch. Ist lange nichts mehr passiert, aber da gibt es zwei Seiten, wo wir über Wandern auf Gran Canaria sprechen. Seite 22 und Seite 31.
Wie gut du vorbereitet bist.
Ja, das ist aber schon lange, lange her. Also vielleicht haben sich die ein oder anderen Wanderwege ein bisschen verändert. Aber man kann da sehr, sehr schön wandern. Man kann nicht nur toll tauchen.
Und die Aussicht ist natürlich auch dann sensationell, weil wenn man nämlich in der Mitte den höchsten Punkt hat, versperrt einem nichts die Sicht.
Korrekt.
Und kann dann bei schönem Wetter wirklich auch auf Teneriffa wunderschön rübergucken.
Du wolltest was zum Klima sagen.
Zum Klima, genau. Weil du es schon ein bisschen angerissen hast. Es ist da nie wirklich kalt, ist völlig richtig. Die Kanaren haben ein sehr gemäßigtes Klima. Das heißt, da gibt es keine Extreme nach oben und unten, in Klammern noch, wer weiß, was noch in Zukunft passiert. Aber so ungefähr übers Jahr ist es recht beständig. Das heißt, tagsüber ist es selten unter 20 Grad und im Sommer auch sehr selten länger mal über 30 Grad. Nachts im Winter hat es auch selten unter 15. Das heißt, mit der Range kann man ungefähr relativ gut arbeiten. Das heißt aber auch, man ist nie irgendwie in der Notwendigkeit, sich auf Minusgrade einzustellen. Und ähnlich zieht sich das auch bei der Wassertemperatur durch. Der Atlantik ist dort auch relativ beständig. Und korrigiere mich, 24 Grad im Sommer kriegt man schon mal hin.
Das ist echt spannend. Wir sind ja jetzt mittlerweile 6 Jahre auf den Kanaren unterwegs. Und am Anfang war es im Sommer immer so, ja, so 24, also wärmste Temperatur. Mittlerweile habe ich jetzt echt schon 26 Grad Wassertemperatur gemessen. Ja. Also selbst da in den 6 Jahren gefühlt schon 2 Grad nach oben gegangen.
Genau, und im Winter, Winter heißt an der Stelle, die kältesten Monate sind Januar und Februar, hat man schon noch 20 Grad. Ja. Der Vorteil ist, es gibt keine Sprungschichten. Also der Atlantik ist da relativ mit dem Kanarenstrom beschäftigt und wird gut durchmischt. Somit hat man die Schwierigkeit nicht.
Genau. Aber jetzt ist Atlantik, deswegen größere Probleme sind tendenziell Wellen und Strömung. Und die ist in der Regel oben im Norden stärker. Also Süden ist ein bisschen geschützter. Deswegen hat der Norden die eher raueren Dive Sites. Kommen wir dann gleich noch zu.
Kommen wir gleich zu. Was ich unbedingt noch erwähnen wollte, ist, wie kommt man denn dahin? Klassischerweise, es ist eine Insel, also irgendwie muss man das Wasser überqueren. Also Flugzeug oder Fähre. Wenn man ein bisschen Zeit hat und irgendwie Lust hat, länger auf dem Bötchen zu sein, kann man auch vom spanischen Festland mit der Fähre runterdüsen. Da ist man 30, ein bisschen über 30 Stunden unterwegs. Flieger ist aber die bessere Verbindung, ehrlicherweise, weil man da ich würde sagen, von jedem deutschen Flughafen zwischen 4 und 5 Stunden hinkommt.
Aber Fähre heißt ja meist dann auch Auto und dann ist echt, das ist schon ziemlich teuer.
Genau, aber wenn man mit dem Auto unterwegs ist, ist halt die Fähre.
Ich würde immer den Flieger nehmen und dann einfach unten einen Mietwagen nehmen.
Oder so, genau. Aber wenn ihr mit dem Womo unterwegs seid, was auch immer, die Option gibt's. Und zwischen den Inseln gibt es auch Fährverbindungen, nicht immer direkt, manchmal hopp über eine Insel dazwischen, aber flugverbindungsmäßig ist es richtig gut angebunden. Das heißt, jede einzelne Insel ist nahezu von jeder anderen Insel mit dem Flieger erreichbar. Auch da gibt es Ausnahmen, aber da ist man relativ gut verbunden.
Genau. Gut. Hast du noch was abseits der Tauchplätze und Tauchcenter oder starten wir rein?
Nee, den Rest, wie immer, schmeiße ich zwischendrin ein und sonst haben wir ja meistens hinten raus noch ein bisschen Zeit für Geschichte und Fun Facts.
Sehr schön.
Deswegen springen wir direkt rein.
Vielleicht allgemein. Wir haben ja schon mal dieses Buch Bucear en Canarias Teil 2 empfohlen.
Das heißt Tauchen auf den Kanarischen Inseln.
Genau, ja, so in der Richtung. Und dort stehen drin 51 Tauchplätze von Gran Canaria und lustigerweise sind es nicht mehr alle. Also im Hafen von Las Palmas liegen nochmal ein paar Wracks, die da nicht gelistet sind. Also einige, nicht alle.
Gab es die da noch nicht?
Doch, aber ich glaube einfach, das wäre zu viel geworden. Ist ein gutes Buch, habe ich damals schon empfohlen. Ich glaube, in der Folge über La Gomera, glaube ich. Ist echt cool. Braucht man natürlich nicht, um da tauchen zu gehen, weil die Tauchcenter kennen die Tauchplätze, aber das liest sich eigentlich ganz gut. Genau, das vielleicht so als nochmal als Einleitung, als Erinnerung, weil wir im Norden unterwegs sind. Es gibt einfach viel zu viele Tauchplätze, über die wir nicht alle reden können heute. Haben wir so ein bisschen eingeteilt in so eine Rubrik Klassiker, Highlights und Sonstiges. Und vielleicht zum Start erstmal das Tauchcenter. Es gibt natürlich eine Menge Tauchcenter. Wir sind in der Regel unterwegs mit Buceo Canarias in Las Palmas am Hafen, beziehungsweise Scuba Blue, die sind auch in Las Palmas, aber eher so am Canteras-Strand. Die findet ihr auf der Website über Seven Mares, also ne, die beiden ganz zusammen. Mit denen sind wir eigentlich fast ausschließlich unterwegs, wenn wir im Norden sind, sprechen kein Deutsch. Als Hinweis, weil ich habe ja gehört, dass Leute sehr, sehr viel Wert manchmal auf deutsche Sprache legen, was Tauchspiele angeht. Also die können kein Deutsch, aber Englisch und Spanisch und Französisch passt eigentlich ganz gut. Aber wenn ihr eine rein deutschsprachige sucht, dann werdet ihr dort nicht glücklich werden. Aber ansonsten sind sie echt, würde ich sagen, Top-Empfehlung. Mhm. Genau, das vielleicht zum Dive Center.
Also klimatechnisch vielleicht noch ganz kurz.
Klimatechnisch?
Also Zeiten klimatechnisch. Im Endeffekt ist man ganz, also kann man ganzjährig tauchen. Vielleicht das noch, also dass die Leute halt entsprechend über das ganze Jahr hinweg tauchen und nicht nur in einer Saison, wie zum Beispiel in Griechenland, wo man halt dann zwischen Oktober und Mai gefühlt überhaupt nirgends was anfährt. Aber in Gran Canaria wirklich das ganze Jahr. Natürlich nicht alle Dive-Sites, weil die sind sehr stark wetterströmungswellengang abhängig. Aber an sich sollte das sonst passen. Das wollte ich noch so reinwerfen.
Okay.
Die sperren nicht zu, will ich damit sagen.
Genau, okay. Also das ist korrekt. Also egal, welches Dive-Center ihr raus, also ich habe noch keins gefunden, was irgendwie zu hatte im Winter oder so. Genau, springen wir rein in die Klassiker. Mhm. Was ist denn so für dich einer der Top-Klassiker vom Norden von Gran Canaria? Preisfrage.
Ich würde sagen, es ist nicht nur, also an was ich denke, nicht nur ein Klassiker, sondern ein Evergreen. Er geht wirklich eigentlich immer, und zwar ist das schöne Tufia.
Richtig. Eigentlich ist Tufia so ein ganz, ganz kleines, ja, Local-Fischerdorf. Wohin, glaube ich, keine Ahnung, ich müsste jetzt lügen, 100 Leute oder so, oder weniger. Aber es sind halt extrem viele Taucher da, weil es einfach wirklich, Tufia hat eigentlich immer gute Bedingungen. Egal wann, die restliche Insel kann im Sturm ertrinken gefühlt. Tufia passt, kann man vom Land machen, kann man auch in der Nacht tauchen gehen, also nicht nur tags. Gibt es ganz viele verschiedene Routen. Man kann auch relativ weit raus, Einsteiger, Erfahrene, also es ist wirklich sehr, sehr flexibel.
Und man sieht immer was. Das heißt, man kann einen Tauchgang haben, wo man reingeht und wenn man das erste Mal den Kopf unter Wasser steckt, schwimmen schon Rochen vorbei. Bis hin zu, man trifft beim Nachttauchgang Kalamare, die miteinander unter Wasser tanzen. Bis hin zu, man muss aufpassen, dass man sich vom Oktopus nicht die Kamera klauen lässt.
Stimmt, sehr, sehr viele Oktopusse. Hast schon gesagt, Stachelrochen, Engelhaie, riesige Fischschwärme. Also wenn man so linke Hand relativ weit nach Roncadores raus, dann ist wirklich, das sind so Wände voller Fische. Es gibt so eine Mini-Höhle, es gibt so felsige Gegend, es gibt so eine sandige Gegend. Seepferdchen gibt es auch bei so Mini-Wracks, also das sind so kleine Fischerboote.
Und so Kettelfische, also diese anderen Tintenfische, ja, mit diesem Ballettkleidchen, genau, gibt es dort auch
die
ganz
Sepias.
Viele.
Mhm. Und direkt vor Tufia gibt es auch so eine Fischfarm. Und wenn man mit dem Scooter unterwegs ist, kann man sogar mit dem Scooter die Fischfarm gut erreichen. Das sind so 15, 20 Minuten bis daraus. Und dort, klar, Fischfarm ist einfach Buffet.
Ein gefundenes
für
Fressen.
Jäger. Das heißt, je nachdem, wann man da ist, zu welcher Jahreszeit oder Tageszeit, Rochen sowieso, aber auch sehr, sehr viele Haie. Ich habe Videos gesehen, wo ich wirklich gedacht habe, wow, da springst du jetzt rein, das ist schon super spannend.
Genau, und auch Schildkröten. Auch Schildkröten sind dort relativ viele unterwegs und natürlich da, wo es Essen gibt, tummeln die sich auch.
Genau, deswegen, also ja, Tufia ist sehr, sehr vielseitig und kann man auch, weiß nicht, extrem oft machen. Ich glaube, ich habe es mal nachgezählt, irgendwie über 40 Mal schon in Tufia tauchen. Wird auch nicht langweilig.
Mhm. Also ist ein Short Dive, fährt man mit dem Auto hin, dann ist, ich würde sagen, der Einstieg an sich ist sehr einfach, aber wie man zum Einstieg kommt, ist ein bisschen anspruchsvoller, weil man so eine Hügelstraße runter muss.
Also
kann man vielleicht dazu sagen, also Leute, die irgendwie konditionell ein bisschen eingeschränkter sind, runter geht eigentlich immer, man muss nur trittsicher sein, hoch vielleicht, weiß nicht, sich das Zeug tragen lassen oder zweimal gehen, je nachdem.
Ja, genau. Gut. Springen wir zum nächsten.
Springen wir zum nächsten.
Sardina del Norte.
Oh, das dürfte ich gar nicht mehr raten.
Oh, Entschuldigung. Okay. Was hättest du geraten?
Das andere.
Ah, okay, das kommt danach. Mhm. Also wenn dann mal doch der Wind von der einen Seite kommt, dann geht man halt auf die andere Seite. Und Sardina ist so der Spot, wo dann, ne, genau, was auf der anderen Seite liegt, halt im Nordbereich dann meistens kein Wind und dementsprechend keine Wellen ist. Kann man auch von Land, auch bei Nacht, auch bei Tag, gibt es auch zwei, drei Routen, kürzere, längere Mini-Canyons, Lava-Formationen. Und ich muss sagen, ich glaube wirklich, mein insgesamt bester Nachttauchgang war in Sardina.
Ja, also das ever. Inflationäre Rochen, ne?
Genau, ich wusste gar nicht, wo ich hingucken soll. Einer größer als der andere. Dazwischen so ein paar Engelhaie, die Kalmare waren unterwegs, eine Electric Ray. Also war wirklich glücklich, Glück gehabt mit der Jahreszeit. Ich dachte, vor allem so im Juli, dass die so unterwegs sind in der Fülle. Aber wirklich, ich würde sagen, beste Night Dive ever.
Das klingt ja völlig übertrieben im Sinne des Abenteuerangebots, was man da sieht.
Nee, wirklich, da muss ich sagen, herausragend.
Ja, aber die Landschaft dort ist auch ganz fein, weil man hat natürlich diese Sandbank, die dann ins Meer reinragt, aber vorher gibt es noch so Lava-Formationen, wo man so richtig schön durch und drüber tauchen kann. Und in jeder Ritze ist natürlich auch fast gefüllt was drin. Deswegen zu sehen gibt es da immer genug.
Und das Gute ist, wenn dann doch mal irgendwie der Wind blöd steht für Sardina, dann gibt es quasi in der gleichen Bucht auf der anderen Seite Caleta Baja. Dann kann man da tauchen gehen, ist der Einstieg ein bisschen schwierig. Aber da gibt es ein sehr spektakuläres, so ein Naturpool. Und man kann über den Naturpool, da gibt es so ein, ja, wie so ein Loch im Boden, von da aus quasi ins Meer wegtauchen.
Oh, cool.
Und natürlich auch wieder rauskommen. Das heißt, sehr, sehr spektakulär, mhm, falls die Bedingungen passen.
Sardina.
Genau, das. Sardina del Norte. Mhm. Weiter?
Weiter?
Text?
Ja.
Okay, was? Jetzt kommt das andere, der andere Klassiker.
Das andere. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Mit C, K.
Du meinst das Schiff?
Hm? Ach, nein. Ach. Ich war bei dem Tauchplatz, der diesen Abenteuerlichen
Ausstieg. Nein, das will ich. Na, das ist im Süden.
Ach so, das ist
ja, unter, du bist gerade völlig falsche Folge.
Okay, wenn du sagst das Schiff, dann kann es nur Arona sein.
Also ich würde sagen, Arona, das Wrack, ist echt ein Klassiker.
Alter Schwede, ist das groß. Und genau, sehr, sehr eindrucksvoll. Ja.
Es ist erstens wirklich groß. Also man kommt da nur mit dem Boot hin. Es ist mittelmäßig tief, also man sieht das Wrack schon relativ früh. Ich glaube, ab 15 Meter hat man schon Wrack, mhm, geht aber bis 30 runter.
37, glaube ich, ist der Grund.
Oder 37, also ist wirklich, kann man tief runtergehen. Klar, ne, Atlantik, auch da, Wasser kann man 2-3 Meter mehr haben. Also auch da, wenn es 35 beim einen Tauchgang ist, ist es vielleicht 37 beim nächsten.
Vorsicht mit Nine Trucks.
Genau, oder halt auch Dekozeit und so, einfach gut beachten. Ja, ist extrem groß, das Wrack, liegt so ein bisschen auf der Seite und dadurch, und das finde ich mega spannend, der Bug ist ja so ein bisschen freistehend. Also man kann unter den Bug tauchen und hat dann diese Tonnen von Stahl über sich.
Wahnsinnig beeindruckend.
Und das ist schon, also ich muss sagen, sehr, sehr cooles Wrack. Mhm. Deswegen auch ein Klassiker für mich.
Also es ist wirklich groß, ich habe die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf, aber was hat's? 100?
Ja, 80, 100 Meter,
so kann ich mir schon vorstellen. Also es ist wirklich groß. Also man muss schon zusehen, dass man da die Runde rumkommt, ein-, zweimal. Also da muss man schon so Spiralen machen von unten nach oben. Sonst geht sich das nicht aus. Und was man auch machen kann, ist, man kann durch zwei offene, also so einen offenen Riss kann man rein, aber rein ist eigentlich offen nach oben, kann man reintauchen. Und da drin findet man dann schwarze Korallen. Und die sehen aus wie absichtlich platzierte Tannenäste. Also das ist wirklich wie ein Tannenast, einfach unter Wasser. Also diese Korallen sehen abgefahren aus. Und die sind wirklich im Wrack relativ, ja, eigentlich fast überall drin.
Genau, also das Wrack ist so in Teilen wirklich offen. Also das ist kein, also zum Beispiel vom Oberdeck, da gibt es kein Oberdeck mehr. Das heißt, man kann wirklich in die einzelnen Etagen reinschauen. Und deswegen auch teilweise, ja, durch das Wrack teilweise durchschwimmen.
Wie so durch einen Kanal, aber ja, oben, genau, ist halt auf.
Ja. Da ist aber wichtig, immer auf die Strömung achten, weil ich habe da schon sehr, sehr lustige Situationen gesehen. Wirklich Taucher dann nur durch die Strömung, die gegen das Wrack drückt, auf einmal so 5 bis 10 Meter nach oben gedrückt wurden. Aber ja, mit einem guten Guide, der wird euch vorher sagen, ob ihr rein könnt oder nicht. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall als Wrack sehr, sehr sehenswert, aber halt auch von dem Leben, ne? Canarian Lobster sieht man nicht oft,
was,
aber dort auf jeden Fall.
Die leben
sehr, sehr groß. Natürlich die üblichen Stachelrochen, diese riesen Fischschwärme.
Barracudas sind dort relativ, ja, oft unterwegs.
Also lohnt sich als Wrack und Alter auch als aus Meerestiersicht.
Genau.
Marine Life, mir fällt immer das deutsche Wort für Marine Life.
Meeresleben?
Meeresleben.
Weiß ich nicht.
Ja,
ja.
Das anyway. Auf jeden Fall. Ist sehr, sehr cool. Arona, echt, ich würde sagen, in der Top 3 der Klassiker.
Wenn ihr sonst eher im flachen Gewässer unterwegs seid und Wellen nicht kennt, schnappt euch für diesen Tauchgang unbedingt Reisetabletten, werft eine ein oder je nachdem, wenn ihr sensibel seid, vielleicht eine zweite. Da ist immer Wellengang. Es gibt auf der Seite von Gran Canaria keinen flachen Atlantik. Das ist inexistent. Das heißt, da muss man entweder, ich würde sagen, ein bisschen stärkeren Magen haben oder man hilft ein bisschen nach. Als vorsichtiger Tipp.
Und für alle Anwalt-Trolle unter euch, das war keine medizinische Empfehlung.
Ah, so weit sind wir hier schon, okay. Also ich schmeiße mir immer so eine Pille ein, also vorsichtshalber, und fahre damit eigentlich relativ gut. Aber sonst sagen wir auch, wenn du nach Arona rausfährst, einer kotzt immer.
Also Arona ist schon, ne, in der Regel so ein Meter Wellen hast du eigentlich immer, das ist normal. Wir hatten auch schon 2 bis 3 Meter und manchmal ein bisschen mehr. Aber meistens fahren sie noch nicht raus. Also ne, das ist genau der Moment, wo dann Arona nicht ansteuerbar ist.
Also sie schätzen es schon gut ein, aber wenn du irgendwie so 1,5, 2 Meter Wellen hast, fährst du trotzdem raus.
Also fährst du halt ungefähr, je nachdem von welchem Hafen du startest, halt schon 15 Minuten.
Ja, leicht.
Und dann ist halt mit so einem Zodiac da raus, du merkst halt jede Welle.
Ja, das Fahren ist ja oft nicht das Problem, sondern das dann stehen bleiben und noch minimal fertig anrödeln und dann im Wasser warten. Aber es lohnt auf jeden Fall für das, was man dann am Boot und rund ums, also am Schiff bei Arona und
auf jeden
was
Fall.
Das Meeresleben angeht.
Und meist macht man auch dann gleich 2 Tauchgänge bei Arona, ist auf jeden Fall, also 2 easy. Mhm. Aber man langweilt sich auch bei 2 nicht.
Ja.
Oder auch nach 10 nicht.
Nee, stimmt. Wirklich schön.
Kommen wir zu den Highlights. Ich persönlich habe ein Highlight, was wahrscheinlich nicht in den meisten Highlight-Listen auftaucht. Ich möchte es trotzdem als Highlight bringen. Das ist das Wrack El Coreano.
Ah, okay.
Warum? Also auch das, es liegt relativ tief. Es ist eigentlich relativ groß gewesen, aber es sind 2 Teile zerbrochen. Der 2. Teil fehlt. Das heißt, man hat so ein halbes Boot da liegen und kann von hinten einfach in dieses offene Boot reinschauen.
Wie groß ist das?
Ich glaube, das, was ich noch da ist, würde ich sagen, 30 Meter oder so, oder 20. Schwer zu sagen. Ja, ungefähr die Größe. Also heißt, du guckst von hinten ins Boot rein und, weil es ja auch so ein Stufendeck hat, du kannst quasi in so einem Deck durch diese Luken runtertauchen und dann hinten aus dem Boot wieder raus und dann ein Level tiefer wieder in so eine Luke rein und wieder unten aus dem Boot raus.
Cool.
Ihr müsst ein bisschen aufpassen, weil ne, drin gibt es so das eine oder andere Seil, was da noch rumhängt. Gibt es auch den einen oder anderen Rochen, der da drin wohnt. Aber El Coreano war einfach dieses halbe Boot plus halt diese unendlich vielen Fischschwärme. Diese riesigen Rochen, Butterflies, die Stingrays. Ist einfach unglaublich beeindruckend. Das ist, glaube ich, eins meiner Favorites, was die Wracks in der Tiefe angeht.
Kann man das verbinden mit Arona? Weil das liegt ja am Weg raus, ne?
Genau. Das liegt, also wenn, je nachdem, welchen Hafen ihr startet, wenn ihr in Taliate startet, könntet ihr erst zu Arona, dann zu El Coreano oder andersrum. Genau, das ist direkt vom Hafen von Taliate.
Sehr gut.
Und wenn ihr schon in Taliate wirklich startet und da dann wieder abreist sozusagen, vielleicht außer der Reihe, wenig mit Tauchen, aber trotzdem meeresbezogen, da gibt es so eine Schildkrötenauffangstation. Da kann man kurz stoppen. Oberhalb vom Hafen kann dann die einzelnen Becken sich anschauen. Das sind quasi die Schildkröten, die irgendwo gestrandet sind, die sich verheddert haben im Netz oder was auch immer. Die werden da halt wieder gepflegt und dann wieder ausgesetzt.
Mhm.
Und das sind teilweise wirklich große Exemplare.
Ja, aber hallo. Die dann nachher wieder bei der Fischfarm Running Sushi machen.
Genau. Mhm.
Sehr gut.
El Coreano, auf jeden Fall ein Besuch
okay.
wert.
Das ist das erste Highlight. Gibt es noch ein Highlight?
Auf jeden Fall.
Oh.
Ich würde sagen, also meiner Meinung nach der beste Tauchplatz der ganzen Kanaren.
La Catedral.
Genau, La Catedral ist, also El Hierro mit Bajón fand ich auch sehr, sehr cool, aber ich glaube, La Catedral ist in meiner persönlichen Top-Liste auf Nummer 1, ganz oben.
Dann leg los, warum ist das so?
Es ist auch da natürlich, ich dachte, so oben Norden ist sehr, sehr schwer anzusteuern wegen Bedingungen, also meistens entweder Strömung oder hoher Wellengang. Also meistens ist es schlechte Bedingungen, deswegen gibt es ganz wenig Ausfahrten, auch im Norden haben nicht mehr so viele Tauch. Center am Boot, auch das erschwert es natürlich. Ist tief, Also man kann bis 40 Meter und tiefer, wenn man möchte. Aber diese Natur-Lava-Formation, das ist einfach so ein, dieses Schauspiel, du hast so Lavagewölbe, du hast so riesige Bögen, die sich von 20 Meter bis 40 Meter runterstrecken. Du hast so Tunnel, da wo die Lava halt durchgeflossen ist, die aber teilweise so 15 Meter hoch sind, die noch so um die Ecke knicken. Das heißt, anfangs dunkel, du schwimmst ins Dunkel rein und dann am Ende dieses Licht, was sich da halt bricht. Du hast wirklich so Gewölbe wie in so einer Kathedrale. Und das in einer Größe, Hut ab. Also ich muss sagen, mein absoluter Lieblingstauchplatz.
Haben sich die Vulkane dort vor 2000 Jahren nicht lumpen lassen? Sehr schön.
Absolut. Und weil es da tief ist, oft macht man auch nur einen Tauchgang bei La Cathedrale. Meistens ist dann der zweite Tauchgang eher flacher natürlich. Wenn die Bedingungen zulassen, gibt es dann Roque Cieniciento. Das ist so ein quasi La Cathedrale in klein. Da gibt es auch so Tunnel, Höhlen, Überhänge.
Der ist am Weg dahin? Oder?
Der ist keine Ahnung, 30 Meter weiter also an der Küste dran. Lavaformationen, Spalte, so ein Schiffsfriedhof. So, sieht aus wie so wirklich, keine Ahnung, 5, 6 Mini-Schiffe, die da sich zerlegt haben an den Felsen. Sehr, sehr schöne Bilder, wenn auch das Licht da so reinfällt. Aber ja, da müsste die Bedingung passen. Oder halt Angela Pando ist auch direkt da ums Eck. Das ist so ein, glaube ich, ein ehemaliges Containerschiff. Mhm. Riesengroß, also wirklich unglaublich groß. Nicht mehr komplett erhalten natürlich, aber da also können wahrscheinlich auch mehrere Tauchgänge machen. Ist aber halt nicht so tief, deswegen bietet sich das auch an. Weil nämlich die anderen Wracks, die alle vor Las Palmas vom Hafen liegen, sind mittlerweile alle verboten. Also Amjena, Cross Island, Ifafa, darf man alle nicht mehr ansteuern. Deswegen, ja, muss man halt dann mit der Angela Pando vorlieb nehmen. Mhm. Aber ja, ist trotzdem sehr schön. La Cathedrale, ich würde sagen, das Highlight schlechthin. Springen wir weiter?
Springen wir gerne weiter. Noch ein Highlight.
Zu den Sonstiges, würde ich sagen.
Ach so, oh, okay.
Hast du noch ein Highlight?
Nein, aber so erst die Klassiker, dann die Highlights und dann so, ach, und jetzt kommt der Rest.
Naja, also La Cathedrale ist ja wirklich, glaube ich, eher für Erfahrene und weil halt auch tief, wegen Bedingungen und so weiter.
Gibt es eigentlich, wenn du sagst, für Erfahrene von den Tauchschulen irgendwelche Vorbedingungen, die du erfüllen musst, im Sinne von Tauchgängen und Zertifizierung? Oder also nicht so wirklich?
Meines Wissens nehmen die keine. Also du musst erstmal Deep Specialty haben, auf jeden Fall. Sonst kommst du halt nicht runter. Und das schränkt ja schon ein. Mhm. Und ich habe jetzt keine Studie angestellt, ob alle Tauchschulen Umfragen machen werden.
Okay, wir fahren eh super wenige raus aktuell, auch wegen der Bedingungen.
Also meistens ist es so, wenn wir da rausfahren, dann kenne ich eigentlich alle.
Weil das Boot mit den üblichen Verdächtigen
voll ist. Bis auf ein, zwei, die neu dabei sind und die kennt halt irgendwer anders. Oder irgendwie der, keine Ahnung, hat dann irgendwie 7000 Tauchgänge und dann nimmt man ja trotzdem mit, auch wenn man ihn nicht kennt. Deswegen, also ich glaube, La Cathedrale geht ein Amateur, Anfänger nicht hin.
Okay,
gut. Also würde ich nicht empfehlen, würde ich wirklich nicht empfehlen.
Alles klar, dann springen wir zu dem Sonstigen.
Genau, Sonstiges, also man kann nach Highlights
ich wollte es nicht schlecht reden.
Warum will ich ein paar Sonstige aufbringen? Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel halt nicht den rauen Norden so mag, weil er halt so rau ist oder alles zu tief oder alles zu strömungsstark, es gibt ja auch ein paar ruhige Sachen. Und wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich möchte eigentlich was ganz Entspanntes machen oder zum Beispiel auch mir selber Flaschen ausleihen und gar nicht mehr in eine Tauchschule gehen, dann in Taliata, haben wir eben schon drüber gesprochen, da wo einer der Häfen ist, um nach El Coreano rauszufahren, gibt es auf der rechten Seite vom Hafenbecken gibt's so ein, ja, wie so ein Strand, so ein Steinstrand.
Das ist tatsächlich so ein Badestrand, ja, würde ich schon sagen, mit so einem Naturpool eingeschlossen. Ja.
Und da, also die Hafenmauer ist quasi die linke Begrenzung. Und da kann man entweder schnorcheln oder halt einfach tauchen. Einfach rein und dann rechter Hand 10, 20 Minuten einfach der Felsformation auf 8, 9 Meter folgen. Und dann sieht man halt auch echt coole Sachen. Super entspannt. Entweder schnorcheln oder mit Flasche. Kann man auch nachts machen, also auch relativ safe, wenn die Bedingungen natürlich passen. Und das einfach so, na, auch der Norden hat ein paar ruhige Sachen, wenn man jetzt nicht nach Tufia geht.
Der Tauchplatz oder auch Schnorchelplatz, ne, das funktioniert super auch, weil was wird die tiefste Stelle sein? 8 oder 10 Meter vielleicht, mhm, wenn man direkt an der Felswand entlang taucht. Das ist eigentlich keine Felswand, sondern das ist das Ende von der Lavazunge. Und das sieht wirklich teilweise aus, wenn man da vorbeitaucht, als hätte das jemand hingebaut, aber das ist von Erosion quasi abgefressen und man taucht an der Sandkante entlang, wo die Lavazunge aufgehört hat. Und am Ende von dieser Zunge ist natürlich auch entsprechend viel Leben, kleines Leben drin, aber man kann sich da, also ich könnte da irgendwie stundenlang rumhängen und Kleintier beobachten. Das ist wirklich super für einen wahnsinnig entspannten Tauchgang.
Ja, genau, du hast halt diese, ist wie so eine Wand, ne, 5-6 Meter. Und du hast halt Spalten, wo du was hast, kleine Sachen. Und dann drunter oder daneben ist halt diese, so eine Sandfläche. Auf der Sandfläche hast du wiederum ganz andere Sachen. Ne? Zum Beispiel Rochen im Sand liegen oder wenn du Glück hast mit der Jahreszeit, die Engelhaie oder irgendwie Oktopusse oder Sepia, die da unterwegs sind. Also hast du so beides und guckst mal nach rechts zur Wand oder guckst mal nach links auf den Sand. Also das ist schon, also wirklich sehr, sehr entspannter, ruhiger Tauchgang. Es sind auch nicht viele Taucher unterwegs, weil man meistens nicht gut parken kann. Also man muss ein bisschen Wohnviertel parken und dann geht man halt irgendwie 3-4 Minuten, ja, oder 2-3 Minuten.
Geht schon.
Also es geht. Wir haben auch letztens noch eine andere Taucher gesehen, aber das kann man halt easy wirklich allein machen. Mhm. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, wo kriege ich eine Flasche her? In Las Palmas am Hafen, wo auch Buceo Canarias ist, da gibt es einen Dive-Shop, der heißt FIFO. Und zumindest bislang konnten wir uns mal Flaschen ausleihen. Oder kann man sich Flaschen ausleihen? Ich glaube, wenn man nett fragt, kann man sich da einfach dann ein paar mitnehmen. Und ja, einfach dann was auf eigene Faust erkunden, wenn man sich das natürlich zutraut. Mhm. Ja, denkt bitte dran, kann Strömung haben in beide Richtungen. Also regelmäßig checken,
wie die Strömung umschlagen kann.
Genau. Aber insgesamt, wenn ihr euch da halt irgendwie langsam vortastet an der Wand lang, ist das wirklich was, was man, wenn man entsprechend zertifiziert ist, gut machen kann.
Und was wir gemacht haben, holt euch eine 300er Flasche. Das ist ein ganz anderes Erlebnis, wenn man aufs Fini schaut und wenn man sich gegenseitig dann kommuniziert, wie viel Luft man noch hat, hat man ein bisschen mehr zu zeigen. Aber das ist auch eine Möglichkeit, wie man da zum einen länger im Wasser sein kann, je nachdem, wie tief man ist natürlich.
Also 300 Bar meinst du?
300 Bar, genau. Eine 300er, also 300 Bar Flasche. Und man kann halt auch so ein bisschen mehr erkunden tatsächlich und ist auch auf der sichereren Seite, wenn es halt, weiß ich nicht, mal ungeplant was passiert.
Also klar, weil wir haben es gemacht, weil wir halt danach einen anderen Tauchgang machen wollten. Wir hatten halt nur 2 Flaschen. Aber sonst, also das ist ja nicht tief. Du kannst wahrscheinlich auch mit einer 10-Liter-Flasche reingehen. Also je nachdem.
Je nach Luftverbrauch. Ne?
Ich glaube, nach 90 Minuten wird die Flasche immer noch gefühlt nicht mal halb leer. Genau, das ist Taliate. Und dann haben wir natürlich noch den Strand in Las Palmas. Den Canteras. Mhm. Kann man mit Flasche reingehen, wenn man möchte. Muss man aber nicht, kann man gut schnorcheln. Da gibt es so eine Barra. So eine natürliche Felsformation, die den Strand, ja, wie viele Meter sind das daraus? 200?
Ja, sowas. Ich glaube, so zwischen 150 und 200 Meter werden schon sein, unterschiedlich am Strand entlang. Aber das ist so, wie du sagst, eine natürliche Felswand, die hat die ersten Wellen bricht und deswegen ist alles, was dahinter ist, natürlich dann super flach. Außer es ist Flut und der Mond ist entsprechend voll, dann ist natürlich da auch höher. Aber sonst, wie du sagst, wenn halt dann Ebbe ist und der Mond vielleicht auch gerade halb bis Neumond ist, dann ist der wirklich super, super flach. Und wie tief ist Wasser da draußen noch? 2,5, 3 Meter?
Ja, genau. Also bei Ebbe hast du so 2,5 Meter. Und wenn du an die Barre rangehst, dann hast du halt nur noch so 50 Zentimeter. Also bist du wirklich relativ flach. Kann man halt schnorcheln ganz gut und halt auch nachtschnorcheln.
Super aufregend.
Und das Spannende ist, ich meine, das ist ja der Stadtstrand von Las Palmas. Und du hast da halt einfach so 2 Meter Stingrays in der Nacht. Und nicht nur einen, sondern mehrere davon. Und irgendwie eine Handvoll Oktopusse und so weiter und so fort. Das ist echt ein Spektakel dafür, dass man einfach nachts mal kurz schnorcheln geht.
Mhm. Von der Stadt raus.
Genau. Also geht einfach rein. Also es gibt verschiedene Punkte. Der Strand ist 3 Kilometer lang. So, ich kann dir garantieren, dass man immer die Rochen findet, aber ungefähr auf Höhe vom, wie heißt denn dieses Reina Hotel?
Reina Hotel.
Genau, das ist auf der Höhe da. Da ist vor allem, haben wir zuletzt mal die Rochen gesehen. Mhm. Sehr, sehr empfehlenswert, wenn man nicht tauchen möchte, sondern einfach nur schnorcheln will.
Voll gut. Dann?
Ich würde sagen.
Nach Klassiker, Highlights und Sonstiges.
Kommen wir zu deinen Specials.
Genau. Specials, ich weiß nicht, ob Specials sind, ich wollte nur so ein paar interessante Fun Facts noch
bringen. Dann Fun Facts.
Also, das ist jetzt kein Fun Fact, bitte nicht falsch verstehen, weil, also, Der Spanische Bürgerkrieg, okay.
Okay,
das ist überhaupt kein Spaß.
Ich bin gespannt, wo du die Brücke schlägst zu Fun Facts.
Ich habe es gar nicht. Ich habe es unter Interessantes und Fun Facts. Ne? Also das fällt eher unter Interessantes. Und zwar, der Spanische Bürgerkrieg 1936 ist quasi von den Kanaren aus ausgebrochen, weil nämlich Franco dort damals Generalkommandant der Kanaren war, mit Sitz in Las Palmas. Und hat von dort, quasi weit weg vom spanischen Festland, das Komplott entsprechend ausgeheckt und ist dann nach Spanien eingefallen. So, das ist einmal, ne? Auch politisch interessant. Und dann auch was Interessantes, vielleicht ein bisschen Fun Fact. Die Kanaren haben zwei Natursymbole. Ich kannte keins davon. Das eine ist die kanarische Dogge. Es gibt offensichtlich eine Dogge, die relativ groß ist, mit so 66 cm Schulterhöhe und so 60 Kilo. Die kanarische Dogge.
Du kennst doch den Aufkleber. Das ist doch ein Hund.
Ach du Schande, tatsächlich.
Ja, natürlich, das kennst du doch. Das haben wir sogar auf der Divebox kleben.
Jetzt weißt du warum. Das ist das Natursymbol von Gran Canaria. Ja, der Hund.
Genau.
So, okay. Alles klar. Perro de Presna Canario. Und dann gibt es auch noch einen Busch bzw. einen Kaktus, der heißt die Kanarenwolfsmilch. Wenn ich das lese, würde ich sofort an was zu essen oder zu trinken denken. Aber das ist dieser Kaktus, der aussieht, wie wenn er so ganz viele Arme hat, so geriffelt und mit ganz kurzen Dornen. Und weil der halt sehr spezifisch nur auf den Kanaren wächst, ist er mitunter auch ein Natursymbol geworden.
Ich weiß es nicht mehr, aber ich würde behaupten, dass wir in den Gipfelbuchfolgen beim Wandern über die Wolfsmilch gesprochen haben.
Wirklich wahr. Ich bin gut im Vergessen, offenbar.
Offenbar. Mhm. Wenn du schon mit Fun Facts daherkommst.
Ja, hallo, nicht, dass sich wer beschwert, Bürgerkrieg ist kein Fun, okay? Das ist, okay. Fällt unter Interessantes.
Vielleicht noch ein Semi-Fun Fact. Du bist ja beim Bürgerkrieg, ich springe noch weiter zurück. Die Kanaren wurden de facto zweimal besiedelt.
Ja, das habe ich unter Geschichte stehen und wusste nicht, ob wir Zeit haben. Aber bitte.
Die Römer waren nämlich schon da unterwegs, haben da ein paar Leute hingeschickt, haben die da arbeiten lassen. Und dann ist ja das Römische Reich zerbrochen und dann haben sie die einfach vergessen. Und dann sind die 1500 Jahre da einfach alleine vor sich hin. Und dann kamen einfach wieder Europäer vorbei und haben sie einfach nochmal unterworfen.
Genau.
Das ist so, ja gut, Fun Fact auch nicht, aber das ist so ein bisschen die...
Es ist schon abgefahren.
Das Drama der Geschichte, der menschlichen Geschichte.
Dass die Ureinwohner der Kanaren eigentlich hinbesiedelt wurden von den Mauretaniern und den Römern selbst. Und dann einfach aufgrund dessen, dass im 3. Jahrhundert einfach die Beziehungen zwischen den Kanaren und dem Mittelmeerraum mitunter auch von Krieg und Krise unterbrochen worden sind, man einfach so gefühlt das in die Doku nirgendwo reingeschrieben hat. Und dann wieder entdeckt man das, weil man halt jetzt entsprechenden technischen Fortschritt hat, viel mehr mit dem Boot unterwegs ist und eigentlich nach Indien möchte.
Genau.
Ja, sehr. Das ist wirklich, das hätte ich eigentlich unter Fun Fact setzen sollen. Aber es ist unter Fakt, unter Geschichte. Aber schön, dass du das noch anbringst. Sehr gut.
Genau.
So, ich glaube, dann haben wir jetzt ein rundes Ding, ne?
Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir den Norden ab. Und genau, wenn ihr noch wissen wollt, was im Süden ist, dann hört doch rein in Teil 2.
Genau. Somit, bis gleich, bis später.
Und bis dann. Tschüss.
Tschüss.